Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Beim letzten Mal haben wir mit dem alttestamentlichen Buch Prediger begonnen, das von König Salomo verfasst wurde. Er selbst nennt seinen Namen in diesem Buch nicht, sondern bezeichnet sich als den Prediger. Trotzdem ist es einfach, ihn als Verfasser zu identifizieren, weil er sich gleich im ersten Vers als Sohn Davids und als König zu Jerusalem vorstellt. Außerdem kommt er sehr schnell zur Sache und beschreibt in Vers 2, wovon das ganze Buch im Grunde handelt. Salomo klagt: Es ist alles ganz eitel, es ist alles ganz eitel. Oder, wie man auch sagen könnte, alles ist ein Nichts, nur ein Hauch von Nichts. Dem Prediger Salomo geht es darum, die Unbeständigkeit und Flüchtigkeit des menschlichen Lebens zu beschreiben. Und er lässt keinen Zweifel daran, dass er darunter leidet. Alles ist ein Nichts, nur ein Hauch von Nichts, so lautet sinngemäß seine Klage. Doch nicht nur das. Obwohl das Leben so kurz ist, ist es teilweise auch noch von Langeweile geprägt und von Vorgängen, die sich andauernd wiederholen. Hören Sie dazu aus Kapitel 1 des Predigerbuches die Verse 5 bis 7. Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, dass sie dort wieder aufgehe. Der Wind geht nach Süden und dreht sich nach Norden und wieder herum an den Ort, wo er anfing. Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voll. An den Ort, dahin sie fließen, fließen sie immer wieder. In diesen drei Versen treffen wir auf drei bemerkenswerte Aussagen, die das Ergebnis von genauen Beobachtungen sind. Der Prediger spricht von den drei wichtigen Elementen, ohne die es kein Leben auf der Erde gäbe: Sonne, Luft und Wasser. Zunächst die Sonne. Sie geht auf, sie geht unter, läuft an ihren Ort und geht dort wiederum auf. Oder wie man noch genauer aus dem Hebräischen übersetzen könnte: Die Sonne lechzt nach ihrem Ort, dort geht sie wieder auf. Der Prediger beobachtet und beschreibt diesen immer wieder gleichen Ablauf in der Natur. In gedrückter Stimmung klagt er: Immer wieder das Gleiche, es gibt wirklich nichts Neues. Der Begriff lechzen macht deutlich, dass der Prediger einfach das zum Ausdruck bringt, was er beim Anblick der auf- und untergehenden Sonne empfindet. Für ihn sieht es so aus, als würde die Sonne geradezu danach lechzen, schnell wieder das zu tun, was sie schon seit Anbeginn der Schöpfung tut. Heutzutage würden wir eher von einem Naturgesetz reden oder von einem ununterbrochenen Kreislauf. Aber liegt in dieser Eintönigkeit nicht auch eine absolute Sicherheit? Von der Sonne und ihrem Licht leben wir. Sie geht mit Sicherheit morgen wieder auf und gewiss am Abend unter. Wir verlassen uns darauf, und zwar zu Recht, und wir sagen auch heutzutage noch, dass die Sonne aufgeht, obwohl wir längst wissen, dass das naturwissenschaftlich betrachtet natürlich blanker Unsinn ist. Wir wissen, dass die Erde sich dreht und wir einmal der Sonne zu- und einmal abgewandt sind. Doch wie es auch sei, wir stehen auf einem doch recht soliden Stück Erde und beobachten, wie es morgens, dank der Sonne, hell und abends wieder dunkel wird. Tief beeindruckend ist die Genauigkeit dieses Ablaufs. Er ist so präzise, dass wir Tage und Jahre in der Vergangenheit und in der Zukunft berechnen können. Das ist so, weil Gott die Erde samt Zeiteinteilung schuf. Gott ist groß und allmächtig. Er hat sich auch die Sonne ausgedacht und sie gehorcht ihm, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Dass Gott der Herr ist, zeigt sich übrigens dann besonders eindrucksvoll, wenn die üblichen Abläufe, die es seit Menschengedenken gibt, plötzlich durchbrochen werden. Die Bibel erzählt von einem solchen Ereignis im Buch Josua, Kapitel 10. Ich zitiere: Damals redete Josua mit dem Herrn an dem Tage, da der Herr die Amoriter vor den Israeliten dahingab, und er sprach in Gegenwart Israels: Sonne, steh still zu Gibeon, und Mond im Tal Ajalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerächt hatte. So blieb die Sonne stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen fast einen ganzen Tag. Auch im Buch des Propheten Jesaja wird berichtet, wie Gott in den üblichen Gang der Dinge eingreift. Jesaja verkündete dem König Hiskia, dass Gott dessen Gebet erhört habe. Gott heilte Hiskia und verlängerte seine Lebensspanne. Zitat: Und dies sei dir das Zeichen von dem Herrn, dass der Herr tun wird, was er zugesagt hat. Siehe, ich will den Schatten an der Sonnenuhr des Ahas 10 Striche zurückziehen, über die er gelaufen ist. Und die Sonne lief 10 Striche zurück an der Sonnenuhr, über die sie gelaufen war. Auch in dem für unsere Rettung wichtigsten Moment in der Weltgeschichte nahm Gott das Licht von der Sonne, die doch tagsüber eigentlich immer da ist. So wurde spürbar und sichtbar, wie dramatisch und entscheidend das war, was da geschah. Im Lukasevangelium wird berichtet: Und es war schon um die 6. Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde, und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Gehen wir nun zurück zu der Zeit, als Jesus zusammen mit seinen Jüngern umherzog. Da hören wir, wie er die Liebe Gottes mit dem lebenspendenden Licht und mit der Wärme der immerwährenden Sonne in Verbindung bringt. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Buch des Predigers. Wie wir vorhin festgestellt haben, nennt er in den Versen 3 bis 7 die 3 wichtigsten Elemente, ohne die es kein Leben auf der Erde gäbe: Sonne, Luft und Wasser. Kommen wir nun zur Luft, beziehungsweise zum Wind, der ja nichts anderes ist als Luft in Bewegung. Der Wind geht nach Süden und dreht sich nach Norden und wieder herum an den Ort, wo er anfing, schreibt Salomo in Vers 6. Heutzutage wissen wir recht viel über die Entstehung der Winde und die Gesetzmäßigkeiten, denen sie folgen. Wir können Windstärke messen und sogar Wirbelstürme oder Orkane in gewissem Maße voraussagen. Im Wind steckt manchmal eine unbändige Kraft, die sich der Mensch auch zunehmend als Energiequelle zunutze macht. In der Bibel ist der Wind ein Bild für den Heiligen Geist und seine Wirkungskraft. So unsichtbar, aber physikalisch wirksam der Wind ist, so ist der Heilige Geist in einem Menschen wirksam. Jesus erklärt dem Nikodemus: Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Gott hat den Wind gemacht, und er kann ihn auch ganz gezielt steuern. Als die Arche Noah lang genug auf den Wassermassen der Sintflut unterwegs war, ließ Gott Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen. Und als die Israeliten mitten durchs Schilfmeer geflohen waren, da ließ Gott seinen Wind blasen, und das Meer bedeckte die Streitmacht des Pharaos, und sie sanken unter wie Blei im mächtigen Wasser. Und davor war es der Ostwind gewesen, der für die Israeliten eine trockene Schneise durchs Schilfmeer gebahnt hatte. Wie sagt noch der Prediger? Der Wind geht nach Süden und dreht sich nach Norden und wieder herum an den Ort, wo er anfing. So ähnlich war es auch, als die Israeliten von den Leuten des Pharaos verfolgt wurden. Der Wind machte zuerst das eine und dann das genaue Gegenteil. Er machte den Israeliten den Weg frei ans andere Ufer und verhinderte dann, dass die Feinde ihnen folgen konnten. In einer englischen Übersetzung steht für den Begriff sich drehen: Der Wind wirbelt. Das bringt gut zum Ausdruck, dass der Wind seinen eigenen, von Gott gegebenen Gesetzmäßigkeiten folgt. Wenden wir uns nun dem 3. Element und damit der 3. Aussage des Predigers zu. Vers 7. Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller. An den Ort, dahin sie fließen, fließen sie immer wieder. Der Prediger beschreibt hier unausgesprochen das Gesetz der Verdunstung, ja, den gesamten Wasserkreislauf. Regen, Bäche und Flüsse laufen in das Meer. Es wird aber nicht grundsätzlich voller, weil ein Teil des Wassers verdunstet und nach oben aufsteigt. Später kommt es unter anderem als Regen wieder runter und macht wieder die gleiche Runde. Wir können also mit dem Prediger Salomo Kreisläufe und Gesetzmäßigkeiten erkennen. Es läuft nichts planlos oder willkürlich. Gott zeigt in machtvoller Weise, dass er auch der Herr des Wassers und all seiner Gesetze ist. Jesus konnte sogar auf dem Wasser gehen, und er ließ auch Petrus darauf gehen, bevor diesem so richtig klar wurde, was da eigentlich geschah. Und die Wassermassen des Schilfmeeres teilte Gott, damit sein Volk Israel unbeschadet hindurchgehen konnte. So schlicht die Naturbeschreibungen des Predigers auch klingen, so zutreffend sind sie, damals wie heute. Im Lichte der heutigen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse sind seine Aussagen im Wort Gottes erstaunlich genau. Vergleichen wir diesen Text mit anderen aus dem Jahrtausend vor Christus, können wir sehen, dass es zu jener Zeit sehr viele falsche Schlussfolgerungen und abergläubische Vorstellungen gab. In den folgenden Versen unseres Bibeltextes zeigt sich der Prediger gewissermaßen als ein Intellektueller. Es geht nicht mehr um Naturphänomene, die er beschreibt, sondern um das Reden, Sehen und Hören, um das Geschehen und das Denken. Offenbar hat er selbst ausprobiert, wie weit der Mensch mit dem Verstand kommen kann. Sein Fazit lesen wir in den Versen 8 bis 11. Alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder, und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Geschieht etwas, von dem man sagen könnte, sieh, das ist neu? Es ist längst vorher auch geschehen, in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Man gedenkt derer nicht, die früher gewesen sind, und derer, die hernach kommen. Man wird auch ihrer nicht gedenken bei denen, die noch später sein werden. Soweit also die Verse 8 bis 11. Es ist ein menschliches Phänomen, dass alles Reden manchmal mühsam ist, und dennoch kommt man niemals damit zu Ende. Diese Mühe scheint mir eine Auswirkung des Sündenfalls zu sein. Auch der Hunger der Augen und Ohren, etwas zu sehen und zu hören, ist bei dem Menschen nicht zu stillen. Seit dem Zeitalter des bewegten Bildes, Kino, Fernsehen, Internet, wird dies noch intensiver und teils auf dramatische Weise deutlich. In vielen Fällen entwickelt sich der Hunger der Augen und Ohren regelrecht zu einer Sucht. Natürlich muss das nicht so sein. Die meisten Menschen lieben es zum Beispiel, neue Orte oder neue Landschaften kennenzulernen. Das ist eins der schönsten Dinge in unserem Leben. Ich persönlich genieße es immer noch, mein Heimatland mit seinen verschiedenen Städten und Landschaften zu erkunden. Ja, es wird immer noch Neues zu sehen geben. So ist auch die Erkundung des Universums für den Menschen unerschöpflich. Je mehr er erfährt, desto mehr sieht er, was er noch nicht weiß. Und er denkt, das muss ich unbedingt kennenlernen. Für den ewig Lernenden und Wissbegierigen kann dies allerdings auch manchmal enttäuschend sein. Nämlich, wenn er geglaubt hat, dass er es irgendwann schaffen wird und dann alles weiß. Mit Sicherheit wird er zu der bitteren Erkenntnis kommen, dass ihm dies nie gelingen wird. Gottes Wort, besonders auch das Predigerbuch, kann uns wahrhaftig zum Nachdenken und Umdenken bringen und manche persönliche Lebenslüge bei uns aufdecken. Die Gottesfurcht ist ja der Anfang aller Erkenntnis. Das hat Salomo im Buch der Sprüche betont. Das heißt, wenn wir glauben, dass Gott unermesslich groß ist, der Schöpfer des Himmels und der Erde, dann erkennen wir, dass die Welt, von Gott geschaffen, bei weitem zu groß ist für den kleinen Menschen, um alles bereden, sehen und hören zu können. Das unersättliche Streben danach, möglichst alles zu wissen, ist als Lebensziel also sinnlos oder eitel, wie der Prediger es ganz zu Beginn ausgedrückt hat. Der Mensch ist nämlich gar nicht in der Lage, all das aufzunehmen und zu verarbeiten, was die Welt ausfüllt und was das Geheimnis des Lebens ausmacht. Weder stehen ihm die Worte, also die Begrifflichkeit, zur Verfügung, noch ist der Mensch in der Lage, alles in den Blick zu bekommen oder alle Töne und Geräusche zu hören und zu unterscheiden. Wer das Leben ergründen will, wird nicht befriedigt, will immer mehr aufnehmen und hat doch ständig das Gefühl, erst ganz am Anfang zu stehen. Aber der Prediger fragt, ist das Neue denn wirklich neu? Der Prediger stellt fest, was für uns im ersten Moment neu erscheint, das ist längst vorher auch geschehen in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Mein Großvater zum Beispiel saß auf einem Rosshaarsofa, als er um die Hand meiner Großmutter anhielt. Sie sagte ja und sie heirateten. Mein Vater hielt auf einer Zugfahrt um die Hand meiner Mutter an. Im Einspänner fuhren sie zur Hochzeit. Ich wiederum machte meiner Frau in einem Auto den Hof. Mein kleiner Enkel wird vielleicht in einem Flugzeug um die Hand seiner zukünftigen anhalten oder gar in einem Raumschiff. Man könnte sagen, das ist doch was Neues. Aber ich denke, nicht wirklich. Für meinen Großvater war die Sache bestimmt genauso aufregend, einmalig und besonders, wie es für mich war und für meinen Enkel sein wird. Das ist nicht wirklich etwas Neues unter der Sonne. Der Mensch ist der gleiche, nur der Bühnenaufbau variiert ein wenig. Auch die Atombombe galt als ganz neue technische Errungenschaft. Jedoch das Atom gibt es schon seit ewigen Zeiten. In Wahrheit ist es viel älter als der Mensch, auch wenn der Mensch lange nichts von ihm wusste. Alles, was der Mensch geleistet hat, ist, dass die Kraft des Atoms für die Menschheit inzwischen ein Problem ist. Der umtriebige Mensch sollte schlafende Hunde lieber nicht wecken. Aber wir probieren eben gerne herum. Und was ist mit dem Computer? Das ist doch wirklich eine großartige Erfindung des 20. Jahrhunderts, oder? Nein, nicht wirklich. Denn Gott schuf Himmel und Erde mit allem, was wir darin finden. Er schuf die elektrischen Teilchen und Ströme, den Supercomputer namens Gehirn und die verzweigten Nervensysteme. Ein Computer braucht Programme, die ein Mensch mit seinem Gehirn erfindet. Allerdings gibt es auch etwas Neues, was tatsächlich neu ist. Nämlich, wenn aus einem alten Menschen ein neuer Mensch wird. Denn ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Die Botschaft des Predigers ist wahr und vorerst frustrierend. Es gibt nichts Neues. Alles wiederholt sich endlos. Das Streben nach Wissen hat kein Ende. Aber desto klarer weist diese ernüchternde Erkenntnis auf die gute Botschaft von Christus hin. Die Beobachtungen in seinem Umfeld und das Universalwissen ergaben ein negatives Ergebnis. Nun begibt sich der Prediger an den dritten Versuch. Er ist philosophischer Natur. Die Frage lautet, wie steht es mit der Weisheit? Ich lese dazu aus Kapitel 1, die Verse 12 und 13. Ich, der Prediger, war König über Israel zu Jerusalem und richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu suchen und zu erforschen bei allem, was man unter dem Himmel tut. Solch unselige Mühe hat Gott den Menschenkindern gegeben, dass sie sich damit quälen sollen. König Salomo war schon zu Lebzeiten berühmt für seine Weisheit. Als reicher König in Friedenszeiten konnte er sich alles leisten und alles ausprobieren. Im Laboratorium des Lebens machte er, bildlich gesprochen, die erstaunlichsten Experimente. Alles, was ihm zur Verfügung stand, testete er. Seitdem sind fast 3000 Jahre vergangen. Aber es gibt meines Erachtens nicht wirklich einen Fortschritt im Bereich Philosophie und Weisheitslehre. Vers 14. Ich sah an alles tun, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles eitel und Haschen nach dem Wind. Betrachten wir die Philosophien und Ideologien, Konzepte und Methoden, die kommen und gehen, muss ich Salomo recht geben. Es stimmt auch geistlich überein mit dem, was ich glaube. Dem Sünder nützt eine noch so gute Bildung nichts. Sie löst sein Lebensproblem nicht. Nur Christus tut das. Mir fällt auf, dass Salomo in Kapitel 1 nach den lehrhaften Aussagen zu einem persönlichen Zeugnis wechselt. Er sagt: Ich, der Prediger, war König über Israel zu Jerusalem und richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu suchen. Wiederholt hebt er sein Königsamt hervor. Da das Königsamt zu seiner Zeit die höchste menschliche Machtposition darstellt und damit das höchste, was ein Mensch erstreben kann, wird es dem Leser und Hörer leicht gemacht, sich mit dem Prediger zu identifizieren und aus seiner Erfahrung zu lernen. Was ein König in der höchsten Würde und Machtstellung an Fragen und Grenzen erlebt, lässt sich ohne weiteres auch auf niedrigere Ämter übertragen. Also auch in unser normales Leben hinein. Die Einsichten des Predigers helfen jedem, der bis über beide Ohren in den Erwerb seines Lebensunterhalts oder auch in sein Hobby vertieft ist, zu sich selbst auf Distanz zu gehen. Zum ersten Mal in Kapitel 1 wird in Vers 13 Gott erwähnt. Solch unselige Mühe hat Gott den Menschenkindern gegeben, heißt es dort. Gott ist der Herr über das ganze Geschehen. Als der Schöpfer und Geber bleibt er auch der Ordner. Die Frage nach einem Ziel, auf das Gott seine Schöpfung zuführt, bleibt aber offen. Sie beantwortet später der in der Schrift verheißene Messias, Jesus Christus. Liebe Hörer, die gute Nachricht ist, dass wir kostenlos von den Erfahrungen des Predigers Salomo lernen können. Wir müssen sein Streben und Haschen nach Wind nicht wiederholen. Gott ist unser Schöpfer und Geber. Er hat höhere Gedanken als wir. Er hat einen Plan und ein Ziel. Denn, so schreibt der Apostel Paulus im Neuen Testament, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Der Herr segne Sie und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.